Ja, ich möchte Sie recht herzlich begrüßen. Bevor ich mit dem Thema beginne, möchte ich aber noch beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken von ganzem Herzen für dieses Vorrecht, dass wir wieder hier in diesem Saal sein dürfen. Und wir danken dir, dass wir wissen, dass du gegenwärtig bist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du alle Störende hinwegnimmst. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen und wir wollen auf dich blicken, auch heute Morgen. Amen. Gut, ich möchte eigentlich eine konkrete Frage, mit einer konkreten Frage beginnen, ja? Haben wir schon uns einmal Gedanken gemacht über die Eigenschaften Gottes? Also, was sind überhaupt die Eigenschaften Gottes? Wie sieht das aus? Also, nach Wikipedia versteht man unter Eigenschaft, das Merkmal oder die Qualität einer Sache oder Wesens, also das für jemanden oder etwas Typisches oder Kennzeichnendes. Nun, wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir immer wieder mit den ganz besonderen Merkmalen Gottes konfrontiert, mit seiner Person, ja, also, und zwar von Mose bis zur Offenbarung, in jedem Buch, in jedem Brief. Und die Bibel erzählt uns von Gottes Eigenschaften, Merkmalen und Qualitäten. Und die Frage ist, welche sind das, ja? Zuerst ist es wichtig, dass wir eigentlich folgende Unterteilung machen. Es geht um die einzigartige, exklusive Eigenschaft Gottes, ja? Also, sie sind einzigartig für ihn, sie sind nicht übertragbar, daher können sie nicht mit uns geteilt werden. Unmöglich. Wir haben hier eine Grafik, also hier sieht man allgegenwärtig, allwissend oder vorherwissend, allmächtig, übernatürlich, ewig, unveränderlich, vollkommen und dann Dreieinigkeit und doch einer. Also wir sehen, dass diese Eigenschaften nicht auf den Gläubigen oder auf den Menschen im Allgemeinen übertragbar sind. Unmöglich. Es sind Eigenschaften eben, die nur Gott besitzt. Und deswegen können wir Menschen hier auf Erden Gottes Größe nicht verstehen, ja. Vielleicht erahnen, ja. Wir können aus der Natur manche Bilder nehmen, um halbwegs eine Ahnung zu bekommen, wie groß Gott ist. Natürlich, und der Mensch kann erkennen, dass es einen Schöpfer gibt, anhand der Schöpfung. Ja. Nun, also das sind exklusive Eigenschaften Gottes. Und zweitens gibt es Eigenschaften Gottes, die eben übertragbar sind. Versteht ihr? Das sind diejenigen, die Gott mit uns teilt. Also Eigenschaften in unserem Leben als Christen, die zur Entfaltung kommen, können, müssen, sollen, ja, als Gläubige. Und welche Eigenschaften gehören dazu? Ich meine, was sind es für Eigenschaften, die also nicht exklusiv sind, die Gott mit uns teilt? Und zwar gut, ja, barmherzig, gütig, Liebe, freizügig, überfließend, geduldig, weise, heilig, treu, gerecht, ja, oder und aufrichtig. Natürlich wissen wir sehr gut, dass wir diese Eigenschaften niemals in ihrer vollkommenen Form haben können, so wie Gott sie hat. Aber wir können mit unserer Hilfe, mit des Herrn Hilfe, ja? Lieben, heilig sein, barmherzig sein oder Barmherzigkeit zeigen. Wir können gerecht und wahrhaftig sein, mehr noch. Wir müssen es, ja? Als Christen sind wir ja dazu aufgerufen. Und interessant, der Apostel Paulus, der schrieb an die Epheser: Seid also Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat. Und wir können das hier lesen. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild. Ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Denn auch Christus hat uns seine Liebe erwiesen und hat sein Leben für uns hingegeben, wie eine Opfergabe, deren Duft vom Altar zu Gott aufsteigt und an der er Freude hat. Also wir sind aufgerufen, Nachahmer Gottes zu sein. Versteht ihr? Indem wir uns zum Beispiel einander vergeben. Und wir wissen gerade, die Vergebung ist ein zentrales Thema unter uns Christen. Ich denke, das weiß jeder von uns und hat schon Erfahrungen damit gemacht. Nun, heute Morgen wollen wir über eine solche Eigenschaft Gottes reden, ja? Es ist Gottes wunderbare Liebe zu uns. Und wir haben ja hier der erste Punkt. Gott ist Liebe. Und wenn wir von dieser Eigenschaft Gottes sprechen, dann muss uns immer klar sein, dass wir nicht die Liebe an sich anbeten sollen, ja? Sondern Gott, der die Liebe ist. Es ist ein Unterschied. Und nun, wer hat nicht einmal versucht, Gottes Liebe zu definieren? Ja. Ich meine, wenn wir das versuchen, wir merken vielleicht, dass es uns schwerfällt, ist gar nicht so einfach, Gottes Liebe mit unseren Worten zu definieren. Und manchmal hat man den Eindruck, dass eben unser Wortschatz irgendwie doch nicht ganz ausreicht. Aber wir wollen es einmal versuchen. Gottes Liebe, und das ist das Erste, das Klare, ist ewig. Die einzige Liebe, die keinen Anfang hat und kein Ende wie Gott selbst. Gottes Liebe ist beständig und dauerhaft. Nicht wie wir sie haben in unserem Leben, ja? Manchmal hoch, manchmal tief, ja? Gottes Liebe ist unerschöpflich. Wir können uns vielleicht ein Bild machen von einem Ozean. Das gibt uns vielleicht ein wenig eine Ahnung. Und Gottes Liebe, sie ist unermesslich in ihrer Breite, Länge, Tiefe und Höhe, sie ist unendlich. Ich meine, das kann man sich vielleicht mal vorstellen, wenn man sich das Universum vor Augen stellt. Wenn wir zu der großen Mauer hinfahren würden mit einem Raumschiff mit 100.000 Kilometer pro Stunde, da wären wir ewig unterwegs. Wir würden für unsere Begriffe nie ankommen. Ja. So ist Gottes Liebe. Zudem ist Gottes Liebe, mit der er uns liebt, unbegründet, ja? Gott liebt uns, obwohl er alles weiß, was wir sind und tun. Es gibt keinen Menschen, der von Gott nicht völlig durchschaut bzw. erkannt worden ist, ja? Und dann zweitens, Gottes Liebe ist unvergleichlich. Ja, und natürlich der ganz bekannte Vers, den kennen wir ja alle, Johannes 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und diese unvergleichliche Liebe wird ja uns auch im Philipperbrief nahegebracht. Ja? Wir wollen diese Verse dazu noch nehmen. Das ist wie eine Brücke von Johannes zu Paulus. Er, der Gott, in allem gleich war und auf eine Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellt sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Ja, in unvergleichlicher Liebe kam der Herr aus der Herrlichkeit nach Bethlehem hinab, nach Gethsemane, nach Golgatha. Christus zögerte nicht, seine Gottheit hinter seine Menschwerdung zu stellen. Und er tat dies freiwillig. Er entäußerte sich freiwillig seines Rechtes, sich als Gott der Herrlichkeit zu offenbaren. Christus wurde also wahrer Mensch und nahm Knechtsgestalt an und nahm eine demütige Stellung an. Jesus war wahrer Mensch, aber er blieb dabei ohne Sünde. Und deshalb hat ihm Gott einen Ehrentitel verliehen und wird auch dafür sorgen, dass der Tag kommen wird, wo sich eben alle Knie vor seinem Sohn beugen werden. Ja, diejenigen, die seinen Anspruch leugnen, werden eines Tages zugeben müssen, dass sie Narren waren und sich fürchterlich geirrt haben. Es ist interessant, der Biochemiker Ernest Kahane sagte Folgendes, was das anbetrifft. Er sagte, es ist absurd und absolut unsinnig zu glauben, dass eine lebendige Zelle von selbst entsteht. Wunderbar, bis hierher. Und dann fährt er weiter, aber dennoch glaube ich es, denn ich kann es mir nicht anders vorstellen, ja. Versteht ihr, was für eine Tragödie. Dieser Biochemiker hat erkannt, dass eigentlich es unmöglich ist, dass eine lebendige Zelle aus nichts entsteht. Und dennoch hat er es angenommen. Aber auch er wird eines Tages erkennen müssen, dass hinter jeder lebendigen Zelle eben der Schöpfer aller Dinge steht. Ihm wird er Rechenschaft abgeben müssen. Ja, einmal müssen sie alle erkennen, dass Jesus von Nazareth tatsächlich der Herr der Herrlichkeit ist. Für uns, die wir Glieder am Leibe sind, ja, am Leibe Jesu, bedeutet dieser große Tag, dass wir seine Herrlichkeit sehen werden, wenn wir eines Tages bei Jesus sein werden. Und der Apostel Paulus gibt uns auch eine wunderbare Sicht über die Größe der Liebe Gottes, die das ganze Universum erfüllt. Und dabei fragt er sich, ob es etwas gäbe, das den Gläubigen von der Liebe Gottes trennen könnte oder könne. Und er findet, dass es überhaupt nichts gibt. Ja, und er sagt, auf das hin sagt er, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftige noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Es gibt also absolut nichts, das uns von der Liebe Gottes trennen kann. Ja, und was bedeutet dies? Was hat das für eine Wirkung? Ich meine, stichwortartig möchte ich nur kurz einige biblische Punkte aufzeigen, ja, zum Beispiel Epheser 2,8, aus Gnade seid ihr gerettet, ja, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken. Oder Lukas 19,10, Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Oder Römer 5,8, Gott aber weist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und Johannes 3,36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben, ja. Und dann noch Johannes 1,12, allen, die ihn aufnahmen, denen, die an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Welche wunderbaren Aussagen, die uns zeigen, dass Gott der Handelnde ist. Versteht ihr? Er ist der Handelnde. Es ist Gottes Liebe, seine ausgestreckte Hand, mit der er uns entgegenkommt. Etwas Wunderbares. Ja. Und dabei ist es wichtig zu verstehen, dass Jesus nach Philipper 2,8 sich selbst erniedrigte, Knechtschaft annahm, Knechtsgestalt annahm und Mensch wurde. Es gab keine Tiefe, zu der er sich nicht hinabließ, um uns, die wir vor Gott schuldig sind, zu erlösen. Das müssen wir uns einmal vorstellen. Er erniedrigte sich selbst, indem er gehorsam war bis zum Tode am Kreuz. Das wirklich ein Wunder ist vor unseren Augen. Nun ist es aber auch noch wichtig zu sehen, was Gott getan hat, ja, wie er reagiert hat auf den Gehorsam seines Sohnes. Das ist die Reaktion Gottes, ja. Als der Heiland sich selbst erniedrigte, hat Gott ihn hoch erhoben. Als er selbst keinen Namen für sich suchte, hat Gott ihm den Namen verliehen, der über jedem Namen ist. Als er seine Knie im Dienst an andere beugte, hat Gott bestimmt, dass jedes Knie sich vor ihm beugen muss. Ja, und welche Lektion hat das für uns? Es ist eine Lektion, die nicht immer so einfach ist, ja. Und manchmal hat man das schwer, das zu lernen. Und die Lektion lautet, dass der Weg nach oben zuerst immer nach unten führt. Wir sollten uns selbst nicht erhöhen, sondern Diener Gottes und meines Nächsten sein, damit Gott zu seiner Zeit uns erhöhen kann. Und es ist kein einfacher Weg. Das weiß ich aus Erfahrung, ja. Das haben wir in den vielen Jahrzehnten in der Mission immer wieder praktizieren müssen. Aber es lohnt sich, ihn zu gehen. Denn wisst ihr, wenn man diesen Weg geht, dann sieht man nachher hinterher, was Gott aus solch einem Weg hinterher gemacht hat, ja? Und macht, wenn wir bereit sind, diesen Weg zu gehen, ja. Und nicht aus der Schule Gottes laufen. Nun, ich kann mir gut vorstellen, dass so manche von uns diese Wahrheit mit einem Zeugnis aus seinem Leben unterstreichen kann. Könnt ihr mir gut vorstellen. Nun, Gott erhöhte Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte und den Himmel öffnete, und ihm wieder als denjenigen zu empfangen, der fortan zu seiner Rechten sitzt. Und daran erkennen wir, dass ihm die höchste Stellung im Universum, ein Herrscher- und Vormachtstellung, gegeben ist. Also nochmals, in unvergleichlicher Liebe kam der Herr aus der Herrlichkeit nach Bethlehem, nach Gethsemane und nach Golgatha hinab. Gott dagegen wird ihm ewige Ehre geben und vor allen als Herrn anerkennen. Ja. Und wie schon gesagt, diejenigen, die seinen Anspruch leugnen, werden eines Tages eben zugeben müssen, dass sie Narren waren und sich fürchterlich geirrt haben. Sie werden erkennen, dass Jesus von Nazareth tatsächlich der Herr der Herrlichkeit ist. Nun, von Gottes unvergleichlichen Liebe lesen wir noch in Jeremia 31,3. Und da heißt es: Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich meine Barmherzigkeit an dir verlängert. Das ist die Übersetzung der Reina Valera, spanische Übersetzung, ja. Und dann die neue evangelische Übersetzung: Jahwe ist ihm von fern erschienen. Ich hörte nie auf, dich zu lieben. Ich habe dir Treue gehalten. Natürlich, das ist eine wunderbare Verheißung, was Israel anbetrifft, ja. Und diese Verheißung gilt für Israel bis heute. Aber sie gilt auch für uns. Und wie diese Liebe Gottes im Neuen Bund beziehungsweise im Neuen Testament Gestalt annimmt, lesen wir ja da unten in Römer 5,8. Ja. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und ihr müsst euch vorstellen, er ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Und er hat schon uns in seinem Blickfeld gehabt. Und er sagt in der Zukunft hinein, ja, und er hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Wie wunderbar, wie wunderbar. Ja. Nun, an dieser Stelle möchte ich gerne ein Thema ansprechen, das mit dieser Liebe Gottes zusammenhängt. Und zwar Gottes Liebe, das ist der dritte Punkt, und unser Selbstwert. Vielleicht, das sehen wir ein bisschen bei diesen zwei Fotos, ja, wo da die Selbstwerte sehr verschieden sind, ja. Meine, immer wieder werde ich damit konfrontiert, dass Menschen unter der Vergangenheit ihrer Kindheit leiden, weil sie Wunden hinterlassen hat, eben die bis ins hohe Alter sie mit sich tragen. Oder Menschen, die unter Verletzungen leiden, die ihnen vielleicht der Ehepartner zugefügt hat, ob das verbale oder bis hin zu aggressiven Handlungen sind. Wie schnell entsteht Verbitterung, bis hin zu Depression. Und so manche Christen leiden darunter und oft kommt es zu einer Selbstwahrnehmung der Minderwertigkeit. Und der Eindruck, minderwertig zu sein, führt zu einer Selbstentwertung. Das heißt, wir fühlen uns unzulänglich, eben minderwertig und leiden darunter. Also wenn man sich klein, unwichtig, unterlegen und unbedeutend vorkommt, dann führt dies unter Umständen zu dieser depressiven und selbstentwertenden Haltung. Also wisst ihr, hier, wir sprechen hier nicht von einer biblischen Demut, die angebracht ist. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. In einer Andacht las ich Folgendes: Ich habe viele Menschen getroffen, die verzweifelt nach Bestätigung suchen und die davon getrieben sind, von anderen Menschen Anerkennung zu bekommen. Vielleicht ist da jemand unter uns, der genau dieses Problem hat. Es ist so, als versuchten sie, alles, was an negativen Dingen in ihr bisheriges Leben eingedrungen ist, dadurch auszugleichen, ja. Eben um Anerkennung zu bekommen. Ja. Aber in vielen Fällen kann kein so großer positiver Input die angehäuften, verletzenden Bemerkungen und Handlungen aufwiegen, deren wegen sie meinen, sie seien wertlos. Und sie können 100 Komplimente wegen ihres Aussehens oder ihrer Arbeit bekommen, aber wenn nur einer kommt und sie kritisiert, sind sie am Boden zerstört. Warum? Die große Frage ist, warum? Ja, weil sie ihren Wert von anderen bestimmen lassen. Und seien wir ehrlich zu uns selbst, ja? Wer hat nicht zwischendurch mit solchen Problemen zu kämpfen, die durch Stress oder Rückschläge, die man im Leben hinnehmen muss, ausgelöst werden? Das kann jedem passieren, ja? Aber die Frage ist nun, wovon lassen wir uns beeinflussen? Ja? Wovon? Oder woher bekommen wir ein gesundes Selbstbewusstsein, beziehungsweise einen gesunden biblischen Selbstwert? Und das hängt eben eng mit der Liebe Gottes zusammen. Und nachher werde ich das noch erklären. Doch zuerst möchte ich eine Aufzählung machen, was eben nicht die Grundlage unseres Selbstwertes, man kann auch sagen, unserer Integrität sein soll, ja? Oder unseres biblischen Selbstwertes. Die Grundlage meines Selbstwertes ist nicht meine Leistung. Ist ja wunderbar, wenn man Leistung bringt, aber was passiert, wenn wir einmal das nicht mehr hinkriegen? Die Grundlage meines Selbstwertes ist nicht mein Besitz, auch wenn ich dankbar dafür bin. Das ist materiell, aber das kann nie die Grundlage sein. Denn was passiert, wenn ich etwas verliere? Die Grundlage meines Selbstwertes kann auch nicht sein, was andere von mir denken und es mir gefällt, wenn sie gut von mir denken. Denn wer will nicht, dass die Leute gut von mir denken? Wer will das nicht, ja? Ich denke, niemand unter uns, dem es egal ist. Ja. Und die Grundlage meines Selbstwertes ist nicht, und jetzt können wir ganz fromm sein, ja, was ich selbst von mir denke und es gut finde, wenn ich ehrlich bin. Ja, wunderbar. Ich nehme an, dass wir alle irgendwie ein ehrliches Leben führen. Aber es kann nicht die Grundlage sein, versteht ihr? Warum? All diese Punkte können sich schnell mal ändern. Und es gibt uns Druck, dass diese oben genannten Punkte funktionieren müssen. Und da könnten wir noch viele Punkte anführen, ja? Wenn das nicht funktioniert, dann haben wir ein Problem. Ein Beispiel, ja. Wenn es mir nur immer gut geht, solange die Leute positiv von mir denken, dann kann ich schnell Probleme haben, wenn ich kritisiert werde, ja. Ja, wer will nicht, wer hat das gern, wenn ihm jemand, sagen wir mal, einen Fehler vorhält, ja. Und dann ist es öfters aus mit dem Frieden. Oder wenn ich plötzlich durch körperliche Einschränkungen nicht mehr dieselbe Leistung bringen kann, ja, was dann? Oder wenn eine Finanzkrise meine gesellschaftliche Stellung verändert. Ja? Wenn es eben dann nicht mehr so geht, wie es vorgegangen ist. Ich habe gesagt, dass das Thema unseres Selbstwertes eng mit der Liebe Gottes verbunden ist. Und wir haben jetzt vorher gesehen, eine Liste haben wir hier, ja, eben was nicht die Grundlage unseres Selbstwertes ist, sein soll, ja. Also Punkte, die uns entmutigen und auf falsche Art und Weise selbst entwerten. Nun, ich möchte euch an folgender Grafik etwas aufzeigen. Ja? Also wir haben hier drei Kreise. Und in einem der Kreise, da steht wertvoll, im anderen angenommen und im dritten fähig. Ja? Wir dürfen aber nicht vergessen, was oben steht. Gott liebt mich, ja, das ist die zentrale Aussage für unser Leben. Und weil Gott mich liebt, bin ich wertvoll. Versteht ihr das? Wir wollen uns ganz bewusst machen, dass wir nicht wertvoll sind, weil der andere mich gerade schätzt. Das kann sich auch schnell mal ändern. Nein, Gott liebt mich so, wie ich bin, und dies verändert sich eben nicht. Weil ich in Gottes Augen wertvoll bin. Ich habe eine Bedeutung. Ich bin wertvoll, weil Gott mich liebt. Bin ich auch angenommen, ja? Versteht ihr? Bin ich auch angenommen? Durch Jesus, Vergebung, gehöre ich zu seinem Leib. Das heißt, dass mein Wert, meine Identität perfekt ist in Jesus Christus. Das ist der zweite Kreis. Ja. In der Stellung, die ich als Kind Gottes in Jesus Christus habe, bin ich vollkommen in meiner Stellung vor Gott. Natürlich nicht nach meinem Zustand, aber das ist natürlich wieder ein anderes Thema. Also versteht ihr, weil Gott mich liebt, ich wertvoll in seinen Augen bin, ich angenommen bin und dann auch fähig bin, die Gaben, die ich von Gott bekommen habe, zu seiner Ehre zu gebrauchen und ihm zu dienen. Versteht ihr? Und da merkt ihr, da wird alles verändert. Ja? Da ist Jesus das Zentrum in unserem Leben. Das ist ganz wert, ganz wichtig. Ja? Also fassen wir nochmals zusammen. Mein Wert, meine Identität, wer ich wirklich bin, ist unabhängig von äußeren Faktoren. Und ist alleine in der Liebe Jesu begründet, ja. Allein in der Jesu, nicht in dem, was andere von mir denken, ja. Ich bin geliebt. Bedingungslos geliebt, gewollt, ja. Gerechtfertigt, erkannt und angenommen. Teil am Leibe Jesu, ganz allein und restlos aus seiner unfassbaren Güte und Gnade. Und mit den Gaben, die er mir gegeben hat, darf ich ihm dienen. Und das, liebe Geschwister, ist die Grundlage für ein gesundes biblisches Selbstbewusstsein und einen gesunden biblischen Selbstwert. Ich hoffe, dass Sie mir folgen konnten. Ich hoffe, dass es für manchen eine Hilfe sein kann, einmal Gottes Liebe von einer anderen Seite zu betrachten. Wir haben vielleicht nochmals... Und dann, was das anbetrifft, ja, haben wir ja wunderbare Aussagen, um das Ganze zu unterstreichen. Zum Beispiel, in Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Meisterstück, ja. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. In seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt. So sind wir nun Botschafter für Christus. Aber ihr seid das auserwählte Geschlecht. Ja, nochmal ein ganz kurzer Blick auf das, was wir eben durchgenommen haben, ja. Diese drei Kreise. Gott liebt mich, das ist die zentrale Aussage. Und weil mich Gott liebt, bin ich wertvoll und dann angenommen und dann auch fähig. Wunderbar. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, das ist der vierte Punkt. Und jetzt werden wir ja die andere Seite der Medaille betrachten, denn normalerweise jede Münze hat ja zwei Seiten. Und so ist es auch mit der Liebe Gottes. Denn die Liebe ist ja eine der Eigenschaften Gottes, die er mit uns, seinen Kindern, teilt. Das haben wir ja vorher gesehen, ja. Und an was denken Sie, wenn wir sagen, Gott teilt diese Eigenschaft der Liebe mit uns, ja? Da mag uns vielleicht manches durch den Kopf gehen. Also Situationen eben, wo ich lieblos gehandelt habe, wo ich eben nicht bereit war zu vergeben, wie Jesus in seiner Liebe es tut, wo ich meinem Nächsten mit lieblosen Worten verletzt habe, ja, nur um einiges zu nennen. Ich schlage vor, wir lesen einmal diese zwei Verse, Johannes 15,9 und Johannes 15,10. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Ja. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Also bleibt in meiner Liebe, hat unser Herr gesagt. Das bedeutet, dass wir immer wieder seine Liebe in unserem Leben Raum geben müssen, um seinen Anweisungen zu gehorchen. Zum Beispiel eben, was uns sehr schwer fällt, ja, liebe deinen Nächsten oder tu wohl denen, die euch hassen oder vergeltet nicht Böses mit Bösem, ja. Und wir erkennen ganz klar, dass das Bleiben in seiner Liebe daran gebunden ist, seinem Wort gehorsam zu sein. Und da heißt es, Johannes 14, 23, Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinen Worten richten, ja, oder nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also, wir haben gesagt, dass die Eigenschaft Gottes, die Liebe, eine Eigenschaft Gottes ist, die er mit uns teilt. Und nun, die Frage ist ja heute Morgen auch, ja, wie nun? Wie geht das Teilen? Wie funktioniert das, ja? Und da gibt natürlich auch Paulus uns eine Antwort. Er bringt das Wie des Teilens dieser Eigenschaft sehr stark zum Ausdruck. Und da steht natürlich Römer 5,5 die klare Antwort, ja. Die Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Versteht ihr? Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und so teilt Gott die Liebe mit uns. Ja. Welche Auswirkungen soll diese Wahrheit dann in unserem Leben haben? Ja. Menschen unseres Umfeldes sollten die Liebe Gottes in unserem Leben sehen. Ja. Das ist ganz klar. Oder andere Menschen sollen durch unseren Umgang miteinander erkennen, dass Christus existiert und dass das Evangelium der Liebe eben wahr ist. Versteht ihr? Und da wird es ganz praktisch. Stellen wir uns einmal die folgende Frage. Können Sie sehen, dass Liebe auch Barmherzigkeit ist in unserem Leben? Sehen Sie bei uns Liebe in Aktion gegenüber allen, die eben vielleicht unsere Fürsorge brauchen? Oder machen andere die Erfahrung im Umgang mit uns, dass die Liebe zuhören kann und auch Empathie zeigen kann? Ich meine, Paulus tut dann diese Wahrheiten, diese Verse, tut er wie ein Sack zusammenschnüren und er spricht vom vollkommenen Band, das die Liebe ist. Vor allem aber, bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Und Hoffnung für alle sagt, wichtiger als alles andere ist die Liebe. Wenn ihr sie habt, wird euch nichts fehlen. Sie ist das Band, das euch verbindet. Wisst ihr? Und zu diesem vollkommenen Band gehört Versöhnung und Vergebung. Ja. Vergebung, das kommt von uns. Wir müssen jedem vergeben, der uns vielleicht unschuldig geworden ist, so wie wir das empfinden. Versöhnen, da braucht es zwei. Wenn der andere es auch so sieht, kommt man aufeinander zu und gibt sich die Hand und vergibt gegenseitig. Das ist Versöhnung. Also wenn wir vertikal mit Gott Vergebung haben, Gott hat uns vergeben, wir haben Frieden mit Gott, dann sollte es auch horizontal sein mit unseren Geschwistern. Genauso, ja. Wir sollten nicht nachtragend sein, wenn wir kritisiert werden, ja. Nicht nachtragend. Ich meine, es gibt Ehen, wo mal sowas passiert und da wird vielleicht Stunden oder tagelang nicht mehr geredet miteinander, ja. Bei uns geht es vielleicht 5 Minuten, ja, oder noch weniger. Aber eben, das kann ein Problem werden. Nicht nachtragend sein, wenn wir kritisiert werden. Oder die Schwäche des anderen ertragen. Barmherzig sein. Denn unser himmlischer Vater hat Mitleid auch mit unserer Schwachheit. Jeder von uns hat Schwachheiten. Jeder von uns hat Begrenzungen. Jeder. Niemand ist da ausgeschlossen. Oder nicht pedantisch sein, denn der Herr geht großzügig mit uns um. Er hat Geduld. Und wisst ihr, mein Perfektionismus kann dem anderen das Leben sehr, sehr, sehr schwer machen. Und das kann nie Gottes Wille sein. Denn er ist nicht perfekt mit uns. Im Gegenteil, er hat viel Geduld mit uns. Und das sollten wir auch dem Gegenüber haben, auch in der Ehe, in der Familie. Ja. Dann auf den Nächsten zugehen, weil unser himmlischer Vater uns entgegenkam. Und das ist natürlich, da muss ich auch immer mehr lernen, ja. Zum Glück habe ich das auch durch meine Frau viel gelernt, ja. Ich bin nämlich nicht einer, der unbedingt auf die anderen zugeht. Aber es ist notwendig. Je größer eine Gemeinde, ist umso wichtiger. In einer kleinen Gemeinde, das ist wie eine Familie, aber in einer großen Gemeinde ist das dann mehr ein Problem. Und das sollten wir lernen, ja. Und da nehme ich mich mit hinein, ja. Dann freudig von unserem Glauben weitergeben, denn wir sind ja so großzügig von Jesus beschenkt worden. Und dann uns über den Reumütigen freuen, denn der himmlische Vater freut sich über Sünder, die Buße tun. Also Sie sehen, es geht hier um sichtbare Liebe, Liebe in Aktion. Und Jesus sagt etwas ganz Wichtiges. Das ist mein Gebot, ja, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und wisst ihr, das ist eine Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen. Deswegen ist die Liebe mehr als nur ein Gefühl. Sie ist eine Aufgabe und sie ist eine Entscheidung. Und wisst ihr, vielleicht seid ihr jetzt nicht mit mir einverstanden und vielleicht kann ich das als Mann vielleicht eher sagen, aber es ist doch eine Wahrheit. Diese Liebe, von der wir reden, wird im Kopf entschieden. Mein Wille ist gefragt und nicht so sehr meine Gefühle. Denn wenn es um die Gefühle geht, dann wird die Sache sehr unstabil. Diese Liebe bringt uns dazu, dass wir uns um das Wohlergehen des anderen kümmern, ohne zu überlegen, ob dies Vorteil für mich hat. Versteht ihr? Wo man dann die zweite Meile geht. Auch ohne sich darüber Rechenschaft abzugeben, ob ich eine positive Reaktion bekomme oder nicht. Versteht ihr, wie können wir wissen, ob wir Gott lieben und ihm gehorsam sind? Ja, wie können wir das wissen? Was sagt Jesus, der das fühlt? Nein, Jesus sagt, wer meine Gebote hält. Das ist das Geheimnis. Ja. Wer meine Gebote festhält, Johannes 14, 21, und sie befolgt, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Ja. Jemand sagte etwas sehr Interessantes, ja, das möchte ich zitieren. Meine Ängste, ob ich wirklich liebe, waren in meinen Gefühlen begründet, die einmal hoch und einmal unten waren. Aber das, was Jesus sagt, stellt die Gefühle unter das Gebot zu lieben und unter meinen Willen. Meinen Willen kann ich lenken. Gut, ich möchte zum Schluss kommen. Wir haben ja über einige Aspekte der Liebe Gottes gesprochen. Einmal von der Seite Gottes, die Eigenschaften der Liebe Gottes sind, ja, und die nur im Blick auf ihn selbst charakteristisch sind. Wir haben da gesprochen über Allmacht, Vorherwissen, ewig und so weiter. Dann davon, wie diese Eigenschaften Gottes, die Liebe übertragbar ist auf uns, denn sie ist ausgegossen in unser Herz. Und dann davon, dass diese Liebe Gottes über unserem Leben steht und uns den Wert gibt, den wir in Gottes Augen haben. Also unser biblischer Selbstwert, unsere Identität, die wir haben in Jesus Christus. Und schließlich, wie Gottes Liebe in und durch unser Leben sichtbar werden soll. Möge der Herr uns dazu Gnade geben. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir einfach immer wieder erkennen müssen, dass wir eigentlich ja gar nichts sind. Dass wir dich brauchen, Herr Jesus. Aber auf der anderen Seite wissen wir ja auch, dass du selber durch deine Liebe uns diesen Stellenwert gibst, den wir haben in deinen Augen. Ja. Wir sind geschätzt, geliebt, angenommen, wertvoll und fähig gemacht, dir zu dienen, Herr Jesus. Und wir wollen dir dafür danken von ganzem Herzen. Und schenk auch uns Gnade, damit wir dann diese Liebe, die du mit uns teilst, die du ausgegossen hast in unser Herz, dass die zum Tragen kommt in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Ehe, in unserer Umwelt, Herr, da wo wir sind. Dass Menschen in unserem Leben erkennen können, dass Jesus, dass du Jesus in unserem Leben bist, Herr. Wir wollen dich einfach bitten, dass du uns Gnade gibst, auch in der Woche, die vor uns steht, dass wir das ausleben können, praktizieren können, um dich zu verherrlichen. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen. Amen.